In der 113. Minute, da war es soweit, Aitana Bonmati hat eine gute Idee und die führt dazu, dass Spanien das EM-Finale bestreiten darf gegen England und Deutschlands Reise bei dieser Europameisterschaft 2025 endet. Wir wollen sprechen über diese Partie mit Chantal Ranke vom RND und mit Carmen Stadelmann von 90 Min jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk. Alles zur EM der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird nicht die Wiederauflage des EM-Finals 2022, sondern es wird die Wiederauflage des WM-Finals von 2023. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass Carmen Stadelmann mal wieder hier ist. Hallo Carmen.
Hallo, ich freue mich auch.
Und Chantal Ranke ist da. Hi Chantal.
Moin, moin. Auch zu später Stunde.
Zu später Stunde. Wir alle wussten es doch. Es gibt eine Verlängerung und wir werden hier spät aufnehmen. Es ist jetzt kurz vor 12. Carmen, was sind denn deine ersten Gedanken jetzt relativ kurz nach dem Ausscheiden der Deutschen?
Ja, ich glaube, ähnlich wie es den Spielerinnen und Christian Wirk geht, so ein bisschen leer irgendwie. Also das Spiel hat, muss ich sagen, viel Energie gezogen, weil es auch auf der einen Seite spielerisch schon irgendwie sehr zermürbend war, also auch nicht so, ja, attraktiv mit anzuschauen und ja, ich meine, es war so, hätte ich mir da ein bisschen mehr erhofft.
Und Chantal, bei dir?
Das erste Wort ist, glaube ich, zäh, was die meisten Spielteile ganz gut beschreiben würde. Es gab das eine oder andere Highlight zwischendurch, aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Enttäuschung bei den Deutschen schon groß. Aber ich muss auch sagen, das war einfach zu wenig, um gegen diese Spanierin zu bestehen und wirklich zu hoffen, ins Finale einzuziehen.
Hm. Ja, das Interessante ist statistisch, also in den Statistiken hat Deutschland mehr Großchancen, nämlich 3, als Spanien, die am Ende bei 2 stehen. Aber wenn wir eben auf die Spielanteile und auf die komplette Spielanlage schauen, dann war das zwar erwartbar, dass Spanien mehr Ballbesitz haben würde, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal nur die Zahlen der ersten Hälfte referiere, aus deutscher Sicht 23% Ballbesitz, 2 zu 12 Schüsse und nur 99 angekommene Pässe, von Spanien waren es 339. Das heißt, Chantal, das denke ich, hast du gerade so ein bisschen angespielt. Wie hat dir denn diese grundsätzliche Ausrichtung von Deutschland und die Umsetzung des Spielplans gefallen?
Also ich kann total nachvollziehen, warum man das so defensiv angegangen ist, weil auch mit der Erfahrung aus dem Frankreich-Spiel und das, was Spanien bisher gezeigt hat, klar war, du musst kompakt stehen, um im Mittelfeld auch Zuruf zu bekommen und um die Räume schön dicht zu machen, dass die Spanierinnen sich gar nicht durchkombinieren können. Das hat über weite Strecken auch ganz gut funktioniert. Auch wenn man am Anfang gesehen hat, dass es in den Abwehrteilen, vor allem zwischen Klein-Herne und Kett, so ein paar Abstimmungsprobleme gab, wie ich wahrgenommen habe, haben die echt gut zugegriffen in diesem Mannschaftsteil und auch wenig zugelassen. Aber nach vorne ging einfach gar nichts. Und sollte es mal eine Kontermöglichkeit gegeben haben, ich formuliere bewusst so vorsichtig, dann ist auch kaum jemand nachgerückt. Es war oft ein Gebolzen nach vorne, ehrlicherweise muss man schon sagen. Und einfach der Ball ist weg. Wir gucken jetzt mal, ob wir hinterherlaufen. Aber so einen richtigen Drive nach vorne konnte man da gar nicht wahrnehmen. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Mut von den Deutschen gewünscht. Und deswegen muss man, glaube ich, auch sagen, dass es schon fast ein bisschen so ein Betteln nach dem Gegentor irgendwann war.
Hm. Carmen, wie fandst du diese Offensivbemühungen Deutschlands? Meistens endeten sie darin, dass Clara Bühl nach innen gezogen ist und ihr Schuss geblockt wurde. Einmal allerdings auch fast ins Tor, das muss man auch sagen.
Ja, also sie waren zwar stets bemüht, aber irgendwie, ja, so viel bei rumgekommen ist da nicht. Also ich fand, es war halt oft einfach auch sehr ausrechenbar, vor allem was Clara Bühl gemacht hat. Und dann, ja, also Giovanna Hoffmann fand ich auch sehr blass vorne. Der hat ja gegen Frankreich noch sehr viele Bälle einfach festmachen können. Fand ich jetzt in dem Spiel, kam irgendwie gar nicht zur Geltung. Auch Jule Brandt ist super oft hängen geblieben. Clara Bühl eben auf der anderen Seite genauso. Deswegen, ja, also offensiv, na klar, man erwartet gegen Spanien, dass man nicht so viele Aktionen hat in ihrem gegnerischen 16er, aber einfach für ein Halbfinale kam dann vielleicht doch auch zu wenig ein Stück weit. Und da hätte man sich vielleicht auch dann aus dem Mittelfeld ein bisschen mehr Druck nach vorn gewünscht, weil es war halt oft so, wie Chantal schon gemeint hat, da kam dann ein langer Ball irgendwie auf die Außen und die waren auch noch so ein bisschen verloren. Hm. Das wurde dann aber auch im Verlauf des Spiels irgendwie nicht so wirklich besser. Also vielleicht so gegen Ende der normalen Spielzeit und dann ein bisschen in der Verlängerung, wo man auch wirklich versucht hat, aus dem Mittelfeld Akzente zu setzen. Aber es war halt wirklich oft einfach dieses auf die Außen und dann irgendwie versuchen, in die Box zu kommen. Und ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich Spanien da auch sehr gut drauf eingestellt hat und genau wusste, wie sie jetzt gegen Clara Bühl verteidigen müssen, wie sie gegen Julie Brandt verteidigen müssen. Und ja, dann kam da ja eigentlich fast nichts bei rum.
Ich finde, gerade bei Brandt hat man das ja extrem gut gesehen. Die war meiner Meinung nach zwar noch die aktivste, die auch am dynamischen Akzente nach vorne gesetzt hat. Aber da sie immer auch zu zweit angegriffen wurde, oft gedoppelt wurde, meistens ja auch mit Olga unter anderem, hatte sie auch kaum Chancen. Sie hat sich zwar das eine oder andere Mal durchgedribbelt, aber dann fehlten eben auch die Anspielstationen.
Ja, und ich fand auch, als dann irgendwie Dahlmann in die Partie kam, hätte ich mir auch irgendwie von der Einwechslung vielleicht ein bisschen mehr erhofft, also an spielerischen Akzenten, aber sie kam ja auch irgendwie kaum ins Spiel und da muss man dann schon sagen, das hat dann Spanien auch einfach gut gemacht, haben da die Räume gut eng gemacht und gut dagegen verteidigt.
Ja, das ist eben die Frage, was eben diese Offensivbemühungen angeht, ob da der Plan von Deutschland nicht vielleicht auch ein bisschen zu durchsichtig war. Also ihr habt ja jetzt quasi schon das Spiel über die Flügel beschrieben und vorhin, Carmen, hast du ja auch schon mal kurz auf Gio Hofmann referiert. Das ist jetzt natürlich viel, im Nachhinein wissen wir alle es immer besser, aber hätte man da vielleicht auch früher darauf reagieren können, dass sie irgendwie keinen Zugriff in diesem Spiel hatte?
Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also ich hätte früher Cerci oder Schüller gebracht, vor allem Selina Cerci, weil ich finde, die hat dem Spiel dann nochmal gut getan, vor allem auch mit ihrer Dynamik und die, wie ich finde, auch einen besseren Zug zum Tor hat als jetzt Schiller in letzter Zeit. Ich finde es oder fand es grundsätzlich nicht schlecht, dass Hofmann wieder gestartet ist, wie auch Wück schon gemeint hat. Ich finde, die hatte auch einen guten Flow aus dem Frankreich-Spiel, war da meiner Meinung nach auch gut im Spiel, ist viel angelaufen, hat von vorne das Spiel auch so ein bisschen immer in eine Richtung gelenkt, aber das hat halt irgendwie gegen Spanien nicht wirklich funktioniert. Also ich fand, ihr Input war sehr gering, also wie vorhin schon ein bisschen angeklungen. Also ich fand, ja, in den Defensivaktionen sah es irgendwie unglücklich aus, also wurde einfach sehr oft überspielt. Und dann, ja, offensiv kam da einfach auch nicht viel von ihr.
Und man hatte eben den Eindruck, Chantal, dass auch defensiv da ein paar Probleme da waren. Also Giovanna Hofmann war offenbar Irene Paredes zugeteilt bei spanischen Standards. Das lief nicht so gut, inklusive Pfostenkopfball. Und es gab dann, ist aber übrigens Selina Cerci später dann auch passiert. Da gab es eine Szene, da behindern sich Patri und Paredes gegenseitig. Und Cerci guckt danach noch, ich glaube, zu Rebecca Knack und sagt, Moment, was ist denn jetzt hier schiefgelaufen, dass keine von uns beiden ihre Gegenspielerin hatte. Aber es geht ja auch um die Frage, also es war ja sowieso klar, Deutschland wird nicht viele Offensivaktionen haben mit diesem Matchplan. Und das ist ja auch nachvollziehbar gegen ein so starkes Spanien. Aber es gab ja auch kein wirkliches Pressing und das habe ich nicht so ganz verstanden, warum da zum Beispiel auch Gio Hofmann nicht eine Rolle hatte, ähnlich wie Sidney Schartenleib, gegen Spanien zum Beispiel Patri zuzustellen. Aber Spanien konnte immer wieder mit offenem Fuß auch lange Pässe schlagen, diese tolle Chance von Esther, das ist ein Pass von Patri, bei dem sie einfach sehr, sehr viel Zeit hat.
Ja, definitiv. Du hattest gerade mehrere Punkte angesprochen, wenn man noch auf die einzelnen Probleme in der Defensive auch eingehen möchte. Die Abstimmung hatte ich schon zwischen Kett und Kleinherne angesprochen. Mhm. Knark hatte aber gerade auch in der Anfangsphase ihre Schwierigkeiten, hatte aber auch echt ein paar unfaire Laufduelle mit Aitana, die sie in den meisten Fällen noch ganz gut gelöst hat. Und ich finde aber, um auch mal was Positives zu sagen, dass Kleinherne sich wirklich peu à peu immer besser auch ins Spiel reingearbeitet hat. Also nicht nur von ihren Tacklings, auch von der Körpersprache, die sie auf den Platz dann später gebracht hat, hat sie da echt eine super Stabilität reingebracht. Dann natürlich wieder sehr bitter mit der Verletzung und der Auswechslung. Also wie viel Pech kann man eigentlich noch haben, ja, als in der Situation. Und dann fand ich das nächste Problem eigentlich schon eine Position weiter vorne, weil ich muss sagen, ich bin von Minge auf der 6 eigentlich noch nie ein Fan gewesen. Ich finde, dass sie in der Innenverteidigung sehr viel besser agiert und sich sehr viel besser einbringen kann mit ihren Stärken. Und in der sehr, sehr, sehr defensiven Ausrichtung, wie es heute war, konnte sie da wirklich gar keine Akzente im Spielaufbau erstens bringen und zweitens auch keinen Zugriff im Mittelfeld auf die Spanierin bekommen.
Ja, interessant. Mir wäre im Mittelfeld eher Sarah Delpritz da aufgefallen als diejenige, die manchmal den Zugriff verloren hat. Carmen, wie hast du es denn gesehen?
Erstmal habe ich Sioke Nüsken sehr vermisst im Mittelfeld. Also das ist mir sofort aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich an Rückstelle nicht anstatt Sarah Delpritz Sidney Lohmann gebracht hätte, weil ich finde, dass die vielleicht dann nochmal für etwas mehr offensive Entlastung hätte sorgen können. Sarah Delpritz oder generell die Position der drei im Mittelfeld, also Minge, Sens und Delpritz, die Aufteilung, habe ich auch oft nicht so ganz verstanden. Also ich fand, ja, also ich weiß nicht, ob sie einfach da sich gegenseitig die Freiheiten gegeben haben oder ob es dann auch irgendwie so chaotisch war. Aber ich fand, also ich konnte nicht erkennen, wer jetzt irgendwie zu wem zugeteilt ist oder wer welchen Raum abdecken soll. Das war dann immer oft gefühlt, ja, okay, die halt jetzt am nächsten am Ball ist, die rennt dann einfach drauf. Und das waren ja auch oft einfach Situationen von Spanien, was natürlich auch die Qualität von Spanien ist, wo dann irgendwie zum Beispiel bei Patri drei Spielerinnen von Deutschland vor ihr stehen und sie findet dann doch irgendwie noch diese Lücke und kann den Ball dann durch eben die Schnittstelle spielen und dann kriegen die Außenverteidigerin natürlich auch schnell ein Problem, weil dann ist irgendwie 2-1 und dann spielt es Spanien einfach sehr eiskalt aus. Aber ja, dafür, dass Deutschland eben umbauen musste im Mittelfeld, kann ich auch die Entscheidung für Delpritz dann letztendlich nachvollziehen. Ich fand, so ein schlechtes Spiel hat sie jetzt nicht gemacht. Ich glaube, so richtig glänzen oder geglänzt im Mittelfeld hat niemand in der Partie.
Ich muss auch sagen, ich bin da total hin und her gerissen, denn ich finde, dass ganz viel an der ersten Hälfte richtig schlecht war. Also, dass ganz viel an der ersten Hälfte auch quasi danach geschrien hat, Spanien muss hier eigentlich 1-0 führen und vor allem je länger die erste Hälfte wurde. Also Ann-Kathrin Berger hat im Grunde am Ende der ersten Hälfte Deutschland im Spiel gehalten, erstmal für diese Hälfte. Was allerdings auch wahr ist, ist, dass Deutschland zwei sehr große Chancen hatte in dieser ersten Hälfte. Einmal Clara Bühl schon in der 8. Minute, sie schießt vorbei. Und einmal Giovanna Hoffmann, da wissen wir nicht genau. Sie hat vorbeigelegt den Ball am Tor und es wurde abseits gegeben. Es sah für mich aber in der ersten Einstellung, und Aquimir hat man dazu dann nicht mehr gesehen, so aus, als hätte es auch eventuell gleiche Höhe sein können. Also sprich, da müssen wir so einen kleinen Asterix dran machen, ob das jetzt wirklich dann auch gezählt hätte, dieser große Schuss. Das heißt, obwohl viele Dinge nicht so gut waren, haben ja auch Dinge funktioniert. Plus in der Anfangsphase hat Spanien deutlich Zeit gebraucht, sich einzustellen eben auf diesen Gegner Deutschland, weil sie gegen so ein Team auch noch nicht gespielt haben in dieser, was eben Körperlichkeit angeht, was auch die Gefahr bei Kontern angeht. Da hatte Spanien schon auch dran zu knabbern. Und deswegen bin ich wirklich so ein bisschen hin und her gerissen, was ich mit der Herangehensweise an dieses Spiel mache. Plus wir gehen mit Cat, Knarr, Kleinhane und Wamser in dieses Spiel. Ja, also das konnte man sich ungefähr so vorher vorstellen, weil nach dem Ausschlussverfahren, weil ja alle anderen verletzt oder gesperrt sind. Aber das muss man natürlich auch mit einbeziehen, Chantal, du hast es ja schon gemacht, dass man eben sagt, also ja, es gab auch Probleme in der Abstimmung, aber wie sich dann eigentlich alle Spielerinnen, Franziska Kett, Carlotta Wamser, wie sich Sophia Kleinhane, wie sie die sich dann gesteigert haben innerhalb des Spiels und vor allem dann eine sehr gute zweite Hälfte gespielt haben, das muss man dann eben auch honorieren. Also wenn wir jetzt mal versuchen würden, Chantal, dann so ein Fazit der Defensivbemühungen zu ziehen von Deutschland und dann eben nicht nur auf die erste Hälfte gucken, sondern auf das, was noch danach kam. Was würdest du denn dann sagen?
Ich würde sagen, in der Defensive war das echt solide, wenn nicht sogar phasenweise sogar ziemlich stark. Ich habe auch nochmal nachgerechnet. Also insgesamt kam die Viererkette auf 56 Länderspiele, wovon 36 auf Kleinhane fallen, was, glaube ich, auch schon mal eine Ansage ist und wodurch man die Leistung auch nochmal höher bewerten muss, weil Spanien ist nicht zu vielen sehr großen Chancen gekommen. Sie wurden zu vielen Zeitpunkten frühzeitig gestoppt. Natürlich gibt es ein paar Szenen, wo zum Beispiel Parayuelo am Ball vorbeirutscht. Mitte der zweiten Hälfte müsste das ungefähr gewesen sein. Und wo es auch andere Szenen gab, wo auch einfach Glück mit dazu kam, aber die gibt es immer. Und auf der anderen Seite gab es mindestens genauso viele Szenen, wo Kett rechtzeitig an den Ball kommt, wo Wamser den Ball weggrätscht, wo Kleinhane rechtzeitig da ist. Und insofern muss man da schon eine positive Bilanz ziehen, meiner Meinung nach. Und auch sagen, dass man offensichtlich eine gute erste und eine gute zweite Abwehrreihe hat, auf die man sich auch für künftige Turniere verlassen kann.
Carmen?
Ja, also ich würde auch sagen, an der Abwehr lag es in dem Spiel nicht. Also dass Spanien zu Chancen kommt und immer irgendwie den Weg findet, sich vors Tor zu spielen, ist klar. Also das erwartet man auch einfach von so einer Mannschaft. Und ich finde generell, dass die Abwehr, also wie Chantal auch meinte, heute einen guten Job gemacht hat dafür, dass sie auch so zusammengewürfelt waren. Weil so viele Großchancen gab es jetzt nicht. Also da hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Also ich habe mich auf ein bisschen mehr eingestellt tatsächlich. Und ich denke nicht, dass das Spiel jetzt irgendwie aufgrund der Defensive verloren ging. Also ganz im Gegenteil. Ich finde eben, dass einfach die Entlastung nach vorne gefehlt hat. Und dass dann irgendwann mal so ein Ball reingeht, wenn Spanien die ganze Zeit am Drücker ist, ist dann auch klar. Also ich fand sowieso schon, dass sie sich in die Verlängerung gerettet haben. Fand ich sowieso schon bemerkenswert, weil davor gab es ja eigentlich, ich sage jetzt mal 80 Minuten Dauerdruck von Spanien, wo auch gut und gerne einfach mal ein Tor hätte fallen können.
Man muss, glaube ich, auch noch was zu Berger sagen. Natürlich wurde schon viel über sie gesprochen, aber es gab einige Szenen, in denen man heute schon erkannt hat, dass auch einige Spanierinnen wirklich Respekt vor ihr hatten. Das war die Szene unter anderem in der Verlängerung, in der Klein Herne sich auch verletzt hat, als sie noch versucht hat, gegen Parejuelo zu retten, wo sie dann aber zögert, als Berger rauskommt und das Tor wirklich so ganz klein macht, wo ich dachte, okay, warum schießt sie denn jetzt nicht? Sie hätte da viel früher zum Abschluss eigentlich kommen können und hat sich da, glaube ich, so einschüchtern lassen, dass es einfach nicht so zum Abschluss kam, wie es hätte kommen können.
Ja, und auch, dass Berger jetzt am Ende auch so ein bisschen die Schuld auf sich genommen hat irgendwie und gemeint hat, ja, das Gegentor war ihr Fehler, er hat sie natürlich auch, aber ich glaube, so, ja, so oft, wie sie einfach Deutschland im Spiel gehalten hat in den letzten Spielen, braucht sich da auf jeden Fall keine Vorwürfe machen.
Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem mit diesem Gegentor. Also du kannst natürlich da zwei Fehler ausmachen, die passiert sind. Fehler Nummer eins, Sidney Lohmann haut das Ding nicht auf die Tribüne in irgendeinem der vielen Ballkontakte, die sie hatte. Fehler Nummer zwei, Ann-Kathrin Berger hätte nicht ihre Abwehr dirigieren sollen, sondern das kurze Eck erstmal zumachen. Da wurde sie überrascht von einer sehr, sehr, sehr guten Spielerin, nämlich Aitana. Auf der anderen Seite wirst du aber bei Gegentreffern eigentlich immer Fehler finden. Das ist fast immer so im Fußball, dass du sagen kannst, diese eine Aktion, wenn die anders gelöst wird, dann fällt dieser Treffer nicht. Ich frage mich so ein bisschen, ob das etwas ist, was man in Kauf nehmen muss, wenn man eben so auf Defensive sein Fußball basiert. Und die Ironie dazu ist, dass dieser Gegentreffer fällt in der einzigen Phase, in der Deutschland mehr Ballbesitz hatte als Spanien. Die zweite Hälfte der Verlängerung, da hatten sie zu dem Zeitpunkt, ich habe es nämlich ganz kurz vorher noch nachgeguckt, hatten sie 54% Ballbesitz, dann fällt das Tor für Spanien, dann war es natürlich sogar am Ende dann noch mehr Ballbesitz, weil dann Spanien ja auch tiefer im Verteidigen waren, am Ende waren es dann 59% Ballbesitz, aber das ist die einzige Ironie. Aber wenn man jetzt das eben mit einbezieht, würdet ihr dann dennoch sagen, dass so ein defensiver Spielplan das Richtige ist für dieses deutsche Team? Denn rein nach Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Spanien mal eine seiner Chancen verwertet, als eben Deutschland eine von seinen ganz wenigen. Chantal, wie denkst du darüber?
Ich glaube in Summe nicht, dass es das Richtige für diese Mannschaft ist, weil wir ganz viele Spielerinnen haben, die mit ihren Dribblings, mit ihrer Schusskraft, mit ihrer Kreativität auch sich in die Offensive einbringen können. Ich glaube, dass es angesichts der Umstände heute richtig war, so ein Spiel zu gehen, auch wenn ich insgesamt ein bisschen offensiver hätte spielen lassen, als es jetzt letztendlich der Fall war. Aber von der Anlage her und auch wie der Kader aktuell zusammengestellt ist, ist es auch, wenn man schon sich die Schienenspielerin anguckt, über die Außenverteidigerin, eigentlich so, dass man auch merkt, da ist so dieser Drive nach vorne. Und heute fand ich es auch so interessant, also Bühl ist mir in der Defensive positiver aufgefallen als ihren offensiven Aktionen, was ja nun auch nicht unbedingt ihre Kernkompetenz ist. Und allein diese ersten 15 Minuten gegen Schweden haben, glaube ich, gezeigt, was offensiv in dieser Mannschaft drinsteckt. Und in Summe, wenn man da sich das Turnier jetzt anguckt, ist es eine Mannschaft, die mit diesem Fußball begeistern kann. Und ich persönlich bin eigentlich auch immer Verfechterin davon, dann lieber vielleicht noch mal zwei Dinger kassieren, aber auch drei schießen.
Aber war das vielleicht eine Überreaktion auf Schweden? Weil natürlich die ersten 15 Minuten von Schweden war gut, aber Schweden hatte auch schon in den ersten 15 Minuten zwei sehr, sehr gute Chancen. Also kann das nicht vielleicht auch sein, dass eben gerade weil Schweden genau diese defensive Schwäche so knallhart offengelegt hat, dass wir eben dann in den Spielen nach diesem Schweden-Spiel eben einen zurückhaltenderen Modus gesehen haben.
Ja, vermutlich ja. Also ich glaube, es ist halt eine Summe von Ereignissen. Erstens, dass man dann gegen Frankreich und gegen Spanien gespielt hat, die natürlich auch mit ihren sehr schnellen Außenspielerinnen die deutsche Verteidigung vor große Probleme stellen könnten, weil die dann nochmal eine ganz andere internationale Qualität eben auch mitbringen. Und natürlich kommen jetzt die Verletzungen und die Ausfälle durch die verschiedenen Karten auch noch dazu. Und ich glaube, diese Summe von Ereignissen ist jetzt endlich das Ergebnis oder darin gebündet, dass es jetzt eben so defensiv ausgesehen hat.
Ja, ich würde auch sagen, dass grundsätzlich, ich finde auch, das kommt immer total auf den Gegner drauf an. Also wenn man sich jetzt so das Olympia-Bronzespiel anschaut gegen Spanien, da haben sie ja auch sehr defensiv gespielt und hatten ja auch irgendwie kaum Tormöglichkeiten. Und ich finde dann gegen solche Teams, sich eher aufs Defensive zu konzentrieren, angesichts der Defensive dann schon auch wichtig. Aber ich fand es, muss ich sagen, auch sehr spannend, dass vor dem Turnier wir alle eigentlich darüber diskutiert haben, wie anfällig die deutsche Defensive ist. Und jetzt so nach dem Halbfinale sitzen wir hier und sagen, ja, die Defensive hat eigentlich einen super Job gemacht, an der Offensive hat es jetzt dann gelegen oder hat es gescheitert. Ja, muss man halt immer so ein bisschen abwägen, auf was man mehr den Fokus legt. Aber ich denke zum Beispiel so gegen Frankreich, klar, man war auch in Unterzahl. Aber ich glaube, oder jetzt heute auch gegen Spanien, ich glaube, hätte man es dann deutlich offensiver ausgelegt, ja, dann hätte man vermutlich schon ein paar Tore mehr kassiert.
Gut, aber es folgt natürlich schon auch einer taktischen Logik, dass wir jetzt so über dieses Spiel sprechen, weil ja ab dem Frankreich-Spiel keine Zehnerin mehr auf dem Feld stand bei Deutschland. Und ich finde schon, dass du das diesem Spiel auch angemerkt hast. Also Giovanna Hofmann und später dann Selina Cerci, die waren sehr auf sich alleine gestellt. Und es war quasi die Aufgabenstellung, so wie gegen Frankreich, mach den Ball fest, lass dich faulen oder was auch immer, bis die anderen nachgerückt sind. Und das hat aber überhaupt nicht geklappt. Wir haben es ja schon angesprochen bei Hofmann und es wurde bei Selina Cerci ein Müh besser, aber so wirklich eigentlich auch nicht. Das heißt, dahingehend lässt sich dann schon erklären, warum wir vor dem Turnier über die gute Offensive sprechen und jetzt sagen, na, eigentlich war eher die Offensive das Problem, weil man sich halt dafür entschieden hat, für die Stabilität eine Position zu opfern und letztlich einen viel größeren Raum von einer Spielerin, nämlich der Mittelstürmerin, bespielen zu lassen. Deswegen finde ich, das hängt beides schon miteinander zusammen und ist dann vielleicht auch gar nicht so paradox, wie es erstmal klingt. Ich frage mich halt, unabhängig auch jetzt vom Ergebnis gegen Spanien, warum die Balance so sehr gekippt ist bei Deutschland. Also wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, der Ballbesitz, Fußball war im Grunde, wir spielen es kurz aus, bis irgendjemand den langen Pass schlägt und dann ist der Ball aber auch weg, weil eben das Bälle festmachen und so weiter nicht so geklappt hat und Spoiler, das wird gegen richtig gute Gegnerinnen öfter nicht klappen. Also dass das so wie gegen Frankreich, wenn man ehrlich ist, da hat es ja auch nicht geklappt. Passquote irgendwie 52% oder so. Also da war es halt nur allen egal, weil man in Unterzahl war und das nicht mehr der Auftrag war, jetzt hier noch das 2:1 zu erzielen. Also das ist das eine, was eben dann quasi nicht dabei geholfen hat, irgendwie Offensivaktionen zu kreieren. Und das zweite, und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, ist, dass man keinerlei Phasen hatte mit hohem Pressing. Es gab einmal eine Situation, in der Clara Bühl draufgeschoben hat und dann guckt sie nach rechts und sieht, oh, es zieht gerade gar keiner mit. Sie versucht noch zu animieren, sieht, okay, es macht keiner und dann gehen sie alle wieder hinter die Mittellinie. Und ich glaube, das würde es halt auch brauchen, denn wir haben gesehen bei Spanien, bei aller Qualität, dass da eben auch Fehler passieren und es würde auch die Defensivreihe, glaube ich, mal entlasten, wenn du das Spiel einfach mal ein bisschen länger auch vielleicht in der gegnerischen Hälfte halten kannst. Also das waren so zwei Entscheidungen und ich würde sagen, ich weiß nicht, Chantal, ob du es anders siehst, aber ich würde sagen, das sind ja zwei bewusste Entscheidungen, dass man vor dem Spiel sagt, nee, wir wollen das nicht machen, wir erwarten sie mehr oder weniger in unserer Hälfte und unser Spiel mit Ball sind lange Bälle, damit wir ihn nicht irgendwie verlieren im Spielaufbau und so Torchancen kreieren. Und das ist halt dann quasi eine bewusste Entscheidung, die die Offensive dann de facto schlechter macht.
Sehe ich genauso und ich fand, dass sie viel zu krass war. Weil man kann es jetzt auch nicht komplett dem Zufall überlassen, ob man vielleicht doch mal vor das gegnerische Tor kommt oder eine Freistoß in aussichtsreicher Position bekommt, wie der von Bühl in der zweiten Hälfte oder vielleicht doch mal eine Ecke eine bessere Gelegenheit ergibt, die heute übrigens gar nicht funktioniert hat. Also ich glaube, ich kann mich an keine Ecke der Deutschen erinnern, die auch eine Ansatzweise zum Torschwüngschen geführt hätte.
Ja.
Und das, was nach dem Spiel gegen Frankreich gesagt wurde, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt wussten, wir wollen es jetzt einfach ins Elfmeterschießen retten, das finde ich, hat man komplett gemerkt heute. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder die Ansage vorher war, aber es wirkte auf jeden Fall so. Und ja, Das kann eine Taktik sein. Ob man damit sich jetzt wirklich ins Finale spielen möchte, weiß ich nicht. Also man muss sich da schon etwas aktiver ins Spiel einbringen oder wenigstens die Konter vernünftig ausspielen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall unterstreichen, was du sagst, Max, dass es zwei bewusste Entscheidungen waren, die, finde ich, aber auch ein Teil der Begründung sind, warum es jetzt nicht gereicht hat und warum auf absehbare Zeit auch klar war, dass Spanien irgendwann ein Tor schießt.
Das war ja wirklich interessant. Man hat erst quasi auf Verlängerung gespielt, an Katrin Berger den Ball immer möglichst lang gehalten, hatte mal gewartet, bis die Schiedsrichterin runtergezählt hat, erst dann den Abschlag ausgeführt und so weiter und so fort. Und dasselbe hat man dann oder ähnlich in der Verlängerung schon auch versucht, eben ins Elfmeterschießen zu kommen. Und eigentlich ist das ja ganz passend für den deutschen Spielansatz, dass man sich drauf konzentriert hat, aus verschiedenen Gründen, die auch nachvollziehbar sind, unter anderem ja die vielen Verletzungen, dass du sagst, erstmal wollen wir, dass Spanien kein Tor schießt und dann hoffen wir, dass wir Glück haben. Und das Glück wäre eben eine von ganz wenigen Chancen verwandeln. Also es ist natürlich auch Qualität, aber es kommt Glück mit dazu. Oder halt im Elfmeterschießen gewinnen, wo du auch sagen kannst, es könnte auch Qualität sein, aber dennoch sind es halt eben zwei sehr vom Zufall beeinflusste Dinge im Fußball. Wie findest du denn, Carmen, dass Christian Wück damit umgegangen ist? Also er hat danach dann in der ARD erstmal sich vors Team gestellt, auch vor Ann-Kathrin Berger, vor Sidney Lohmann, hat das nicht groß zum Thema gemacht, wie dieses 0:1 gefallen ist. Er hat aber gleich auf eine höhere Ebene das Ganze, die ganze Spielbetrachtung gehoben, indem er gesagt hat, naja, das ist jetzt eine Aufgabe an den deutschen Fußball, dass man auch im Nachwuchs andere Talente fördert, dass man besser im Ballbesitz werden muss. Man wolle nicht Spanien kopieren, sondern seine eigene Identität haben und man müsse dann auch aus seinen wenigen Chancen mehr machen. Also wie hat dir denn, welchen Eindruck hattest du denn von dem, mit dem er quasi in seiner Instant Reaction diese Niederlage verarbeitet hat?
Also grundsätzlich finde ich es erstmal gut, wenn er sich vor die Mannschaft stellt. Also jetzt da irgendwie groß zu kritisieren, kurz nach Abpfiff, finde ich auch ein bisschen vermessen. Vor allem, weil auch selber wahrscheinlich das Trainerteam auch noch keine Analyse dahingehend irgendwie gemacht hat. Die Sache mit der Jugendarbeit, die er angesprochen hat, ja, fand ich, wirkte irgendwie so ein bisschen ablenkend. Also es war so ein bisschen random reingebracht. Also ich meine, grundsätzlich hat er ja recht, dass in Deutschland der Nachwuchsbereich gefördert werden muss und der Mädchenfußball auf unterster Ebene gefördert werden muss. Aber das ist so das Erste, was einem einfällt, nachdem man gerade irgendwie im Halbfinale ausscheidet, fand ich das schon irgendwie ein bisschen, ja, strange zu hören. Aber ich weiß nicht, ob er sich das davor schon irgendwie überlegt hat, keine Ahnung, weil man da so gleich drauf kommt, weiß ich auch nicht, aber ja, ich denke einfach, er wollte so ein bisschen die Mannschaft vor allem im Schutz nehmen, das ja vielleicht auch jetzt nicht runterspielen, aber irgendwie einfach nicht so groß aufblasen, wie es dann letztendlich ist, dass man jetzt ausgeschieden ist, sondern erstmal irgendwie sagen, okay, ja, wir haben das Spiel jetzt verloren. Er ist aber trotzdem stolz auf die Mannschaft und ich denke aber auch in so einer Situation ehrlicherweise, dass man da jetzt auch nicht groß irgendwie als Trainer irgendwelche Reden schwingen muss. Ich glaube, einfach so einfache Aussagen, dabei kann man es dann auch belassen.
Es ist ja auch so, also wir haben jetzt sehr negativ ja geredet über das Spiel heute, aber angesichts der Beurteilung, die es vorher gab und der Prognosen, die es vorher gab und all der Dinge, die dann in diesem Turnier passiert sind, ist es ja völlig leistungsgemäß, dass sie jetzt in einem Halbfinale gegen ja schon die Top-Favoritinnen und den Weltmeister ausgeschieden sind. Und wie sie ausgeschieden sind, ist ja auch okay. Also es gab genügend Chancen, um vielleicht auch selber nochmal dran zu kommen, um sich jetzt Elfmeterschießen zu bringen. Und man kann sich mit erhobenem Kopf verabschieden und mit großem Respekt. Man hat wieder auch für eine Begeisterungssteigerung gesorgt, gerade mit dem Spiel gegen Frankreich logischerweise. Und insofern muss man da, glaube ich, auch schon positiv drauf blicken, wie sie auch auf auf die ganzen Hürden in diesem Turnier reagiert haben.
Genau, das wollte ich auch gerade ansprechen. Also auch so viele Hindernisse, die man einfach überwinden musste. Also am Anfang gleich die Verletzung von Gwynn, dann irgendwie zwei rote Karten in zwei wichtigen Spielen, dann nochmal die Verletzung von Linda, dann jetzt Kleinherne, die sich verletzt hat. Also es sind einfach viele Sachen, die passiert sind, die dann auch irgendwie eine Mannschaft natürlich auch mitnehmen. Wo ich aber trotzdem der Meinung bin, dass sie sich da von jedem einzelnen Rückschlag immer gut zurückgekämpft haben. Und bei dem Viertelfinalsieg hat ja auch jeder darüber gesprochen, mit dieser Mentalität zurückgekommen sind. Dass es dann aber so ist, dass dir allein die Mentalität nicht das Turnier gewinnt, ist natürlich auch klar. Und ich denke, das hat man dann heute auch gesehen, dass da spielerisch, dass man da auf jeden Fall von Spanien auch sehr viel lernen kann.
Also ich finde zwei Dinge bemerkenswert und aber auch ganz viel lobenswert an Wücks direktem Umgang mit dieser Niederlage. Bemerkenswert finde ich, dass er einmal gesagt hat, naja, schaut euch doch mal die Außenverteidigerin an, mit denen wir hier angetreten sind. Die eine hat bei Frankfurt kaum gespielt und wechselt jetzt zu Leverkusen und die andere hat bei Bayern kaum gespielt und es sind beides eher offensive Spielerinnen. Die haben ja in dieser Position noch gar nicht so viele Spiele gemacht. Ist richtig, aber wer hat sie denn nominiert? Was denkt sich denn Feli Rauch? Was denken sich Caro Siemann, wenn sie sowas hören? Also zumindest auf links hätte man ja noch Optionen gehabt. Das fand ich zumindest interessant, dass er dieses Narrativ etwas bedient hat. Und ich finde schon, dass man nochmal länger drüber nachdenken sollte, was wäre der Plan A gewesen gegen Frankreich, wenn man nicht in Unterzahl geraten wäre und jetzt gegen Spanien vielleicht auch mit ohne die Verletzten. Ich glaube, man hätte eine Chance gehabt gegen Spanien, aber es ist schon ein Underdog-Fußball, den Deutschland spielt. Das muss nichts Schlimmes sein. Also es ist nun mal so, dass ein Team manchmal etwas in der Favoritinnenrolle ist. Aber ob das wirklich so passt und ob so ein Schwedenspiel nicht vielleicht aussagekräftiger ist als ein Frankreichspiel, das weiß ich nicht. Also das würde ich einfach unterschiedlich sehen. Aber eben, ich will es eben nicht nur kritisieren, denn ich finde, in Summe ist es eigentlich schon richtig, das jetzt zum Anstoß zu nehmen, eben eine größer angelegte Debatte zu starten. Und ich hoffe, dass das auch nicht versandet, wie es ja so gerne nach so Turnieren der Fall ist. Denn grundsätzlich glaube ich, dass man auch an diesem Turnier wieder gesehen hat, manche Nationen haben sich weiterentwickelt, manche Nationen schieben vielleicht von hinten so langsam an Deutschland ran. Ich hätte Deutschland total gerne gegen Italien zum Beispiel mal spielen gesehen. Und manche Teams, die jetzt schon besser sind, die entfernen sich nochmal weiter davon weg. Obwohl, ohne zu glänzen. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob England das beste Team wäre, aber man kommt vor dem Fakt dann auch nicht zurück, dass die eben junge Spielerinnen von der Bank bringen, die einen Impact haben aufs Spiel und dass das bei Deutschland aktuell noch nicht der Fall ist. Und ich finde, da kann man dann schon die größere Frage stellen, was muss da auch der Verband tun, damit das besser wird? Und es ist nicht unsere Aufgabe, so wie es Christian Wück dargestellt hat, dass wir da gemeinsam für die Sache irgendwie berichten, sondern wir sollen kritisch drauf schauen. Das ist unsere Rolle. Und da muss man dann schon die Frage stellen, ob der Weg, den man da jetzt geht mit Nachwuchsleistungszentren und wir bauen uns in der Bundesliga der Frauen die Bundesliga der Männer nach und wir fordern zwar Investitionen, aber wir bieten auch keinen Ertrag. Also Nachwuchsleistungszentrum zu betreiben, kostet um die 250.000 Euro ungefähr. Eine Ausbildungsentschädigung gibt es aber im Fußball der Frauen noch nicht und die meisten Spielerinnen wechseln ablösefrei. Also sprich, wie soll ich denn meinen Vorstand davon überzeugen, dass wir jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum auch für Frauen anbieten, wenn ich das auf gar keine Art und Weise irgendwie refinanziert bekomme, weil die Ausbildungsförderung oder die Unterstützung, die es vom DFB gibt, die ist im niedrigen fünfstelligen Bereich. Ich finde, das sind schon Themen, die man jetzt dann, wenn sich der Staub ein bisschen gelegt hat, ansprechen könnte. Plus noch ein paar andere, also ich will jetzt hier gar nicht alle nennen, Junioren, Bundesliga und so weiter und so fort. Sonst rede ich hier noch länger. Aber ich hoffe, dass das passiert. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich den Eindruck hatte, dass man schon sehr vom Ergebnis her denkt und auch immer nicht so unrecht darauf verweist, dass man jetzt auch gegen Spanien auf Augenhöhe war. Aber ich fände die Diskussion nicht so schlecht. Die wäre mir wichtiger als jetzt die Frage, was bedeutet das jetzt für den ZuschauerInnen-Schnitt in der Bundesliga? Denn ehrlich gesagt, der wird so oder so gut sein. Also das ist, dafür war das jetzt egal, wie dieses Halbfinale gelaufen ist. Das verstehen viele Leute nicht, die den Frauenfußball nur so nebenher mal zu Turnieren konsumieren, aber es hat keine Auswirkung. Der Schnitt wird wieder gut sein. Aber was sind denn eure Gedanken dazu, Chantal? Sorry, ich habe jetzt sehr lange vor mich hin monologisiert.
Alles gut. Ich wollte noch eine Sache zum Schnitt sagen, weil man sieht da ja auch, dass er sich sehr konstant steigt, aber halt sehr viel weniger steigt als im Vergleich zur Saison 21/22. Das war natürlich dann da die Explosion und jetzt bewegen wir uns irgendwie in einem gesunden Wachstum, wo es stetig vorangeht, aber wo dann die Gruppe von Personen, die jetzt vielleicht nur die Turniere verfolgt, dann jetzt schnell hinschaut und sagt, oh, was ist denn da los? Und das wird ja gar nicht so sich so stark entwickeln, wie man das vielleicht erwartet hätte. Aber es geht stetig voran und man sieht ja auch jetzt schon wieder, was die Bundesligisten jeweils für Highlight-Spiele etc. ankündigen und wie es auch abseits davon sich entwickelt. Das war der eine Punkt, den ich noch ergänzen wollte. Und grundsätzlich zur Entwicklung des Nachwuchses möchte ich dir total recht geben, dass, glaube ich, der Weg da sehr, sehr schwierig ist und wir da einige talentierte Spielerinnen haben, wo man jetzt aber halt auch gucken muss, wie man die gut weiterentwickeln kann und wo wir auf der anderen Seite auch nicht vergessen darf, was wir auch an möglicherweise besser erfahrenen Spielerinnen wir schon haben, die man auch nochmal wieder für die Nationalmannschaft auf den Plan rufen könnte, wie Anyomi beispielsweise, über die ja auch zu Genüge diskutiert worden ist.
Chachi hätte der Shootingstar werden können. Aber dafür hätte man sie irgendwann mal aufs Spielfeld schicken müssen. Anders wird's schwierig. Carmen, was sind denn deine Gedanken zu diesen größeren Lehren, die man jetzt ziehen könnte aus diesem Turnier?
Ja, also grundsätzlich, dass man sich einfach sehr viel Beispiele an anderen Nationen nehmen kann. Ich meine, es ist ja auch keine Schande, einfach mal irgendwie in andere Länder zu schauen und sich da vielleicht mal was abzuschauen, vor allem mit Stichwort England, wie da das Ganze auch aufgezogen wird hinsichtlich der Professionalisierung. Also ich glaube, klar, man soll unten anfangen im Mädchenbereich, also wenn man jetzt mal grundsätzlich schaut, irgendwie was für gute Kickerinnen auch in den unteren Amateurligen sind, die halt einfach vielleicht nicht die Perspektive haben, in jungen Jahren zu irgendeinem Verein zu gehen und sich da weiterentwickeln zu können und deswegen halt immer so ein bisschen bei ihrem Dorfverein bleiben, aber vielleicht, wenn die richtige Entwicklung bekommen würden, dann auch den Fußball verstärken könnten, sei es jetzt auch nur irgendwie zweite Liga oder Regionalliga, würde ja auch schon helfen, aber ich glaube, dass vor allem auch einfach in der Bundesliga noch sehr viel, dass es da einfach noch sehr viel Luft nach oben gibt oder Verbesserungspotenzial. Ja, wo ich mir aber auch unsicher bin, was jetzt so der richtige Weg ist, den man da gehen sollte. Also ich meine, Eintracht Frankfurt macht ja beispielsweise gerade so, dass sie irgendwie sehr viele Spielerinnen gehen lassen und jetzt auf diese Refinanzierung setzen, um eben junge Spieler auszubilden, die dann teuer weiterzuverkaufen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob dafür der Frauenfußball dann schon bereit ist. Ich glaube einfach, dass es immer noch sehr viel Investition braucht vom Verband und auch von den Vereinen. Und was auf jeden Fall dann auch helfen würde, eben mehr Topstars oder internationale Namen irgendwie in die Bundesliga zu bekommen. Da war jetzt grundsätzlich meiner Meinung nach auch dieses Turnier keine schlechte Werbung, oder es war eine Werbung dafür, schlechte Werbung gibt es eigentlich fast nicht. Und wo man einfach sehen kann, oder dass der Frauenfußball in Deutschland auch irgendwie einen Hype auslöst. Also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wie viele Menschen das Turnier verfolgt haben an den Zuschauerzahlen, dass da auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial drinsteckt und womit man dann auch mehr anstoßen kann, was ja dann auch Argumente sind, wo man irgendwie mehr Investitionen begründen könnte. Wie gesagt, ich denke, da kann man sich viel Beispiele an anderen Nationen nehmen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben in Deutschland. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass wir auch mit der Liga eigentlich recht gut aufgestellt sind, auch vom Niveau her. Und es gilt halt jetzt dann auch in der Nationalmannschaft wieder mehr mit den Top-Nationen irgendwie mithalten zu können, auch mitspielen zu können, um dann den Erfolg auch ja international einfach zu zeigen. Und da dann auch für viele andere Fans oder Beobachter aus anderen Ländern einfach sagen zu können, dass ja wir in Deutschland auch immer noch am Start sind.
Aber ich hoffe auch, dass es dann die Offenheit gibt, sich wirklich bei anderen Nationen zu orientieren und zu gucken, was da gemacht wird. Weil so wie Wücks Aussage gerade war, dass man ja eben nicht Spanien nachmachen wolle oder als Blaupause nutzen wolle, war der O-Ton, bin ich da ein bisschen skeptisch oder würde das zumindest einmal kritisch hinterfragen. Weil das für mich schon wieder ein bisschen klingt nach, wir gehen unseren Weg, wir machen das, was wir für richtig halten und wir machen das jetzt so weiter. Und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, einfach mal vernünftig nach links und rechts zu gucken.
Die Frage ist ja auch, welchen Weg will man in Deutschland irgendwie noch gehen, weil der scheint ja einfach nicht zu enden. Also ich weiß jetzt nicht, die Diskussion gibt es ja auch schon lang mit den Nachwuchsleistungstrenden und es fühlt sich halt immer so an, als würde sich das zu langsam entwickeln, dass da einfach die anderen Nationen einen so ein bisschen den Rang ablaufen.
Ich meine, Wück hat, glaube ich, diese Aussage so auf den Spielstil von Spanien auch bezogen, dass man jetzt nicht eben vom Spielstil exakt spielen wollen würde wie Spanien, weil er gesagt hat, wir müssen besser im Ballbesitz werden und wir brauchen dafür auch die Spielerinnen aus der Jugend. Aber ich glaube, das ist genau letztlich der Punkt, den ihr jetzt gerade auch so indirekt dann angesprochen habt, dass es eben eine gewisse Orientierungslosigkeit gibt. Und der DFB wird das immer bestreiten. Der DFB wird dann immer auf Frauenfußball 27 verweisen, aber das sind ja reine Zahlen, das ist ja eine Erfolgsmessung, die haben da KPIs aufgestellt, wie viele Mädchen treten in Vereine ein, wie viele Schiedsrichterinnen gibt's und so weiter und so fort und diese KPIs werden erfüllt oder nicht, aber dahinter steckt keine Vision. Es geht einfach nur darum zu wachsen. Keiner von uns könnte sagen, was damit quasi erreicht werden soll, jenseits der Zahlen. Der DFB kann es einem auch nicht sagen. Habe ich schon gefragt, habe keine Antwort erhalten. Und ähnlich ist es ja mit der Entwicklung im Leistungssport, dass du eben auch nicht sagen kannst, wo will denn diese Liga hin? Und dass auch, wenn Vereine aus der Liga den DFB in der Vergangenheit gefragt haben, wo geht's denn eigentlich hin? Schaut mal, was die Super League zum Beispiel macht in England, dass da die Antwort auch sehr konfus war. Und als dann der DFB eine Antwort hatte, wollten sie einen Investor reinholen und die Vereine hätten was von ihren Gewinnen abgeben sollen, die es ja bis dahin noch gar nicht gab, im Fußball der Frauen und so weiter und so fort. Da wird sich jetzt auch was tun. Also die gründen jetzt dann ihren eigenen Liga-Verband und dann wird man das neu aufsetzen, hat aber auch einen enormen Zeitdruck und gleichzeitig werden ganz, ganz viele Probleme, lassen sich nur durch sehr viel Geld lösen. Und ob man dazu bereit ist, weiß ich nicht. Also man müsste im Grunde eigentlich ja an zwei Ebenen ansetzen. Das eine ist eben, wie fordern wir den Leistungsbereich des Fußballs der Frauen? Und da ist die Bundesliga das wichtigste Mittel. Und das würde eben auch bedeuten, das ist mir wieder bei dieser EM aufgefallen, du hast eine tolle Chance von Clara Bühl und du siehst einfach direkt nach der Chance, der Ball geht irgendwie raus zur Ecke und dann siehst du aus der Hintertorkamera genau die richtige Einstellung, wie sie diesen Schuss knapp am Tor vorbeisetzt. Und wir alle wissen, wie das in der Bundesliga der Frauen ist. Da siehst du im Zweifel gar keine Wiederholung oder eine eben, die aus einer der drei Kameraperspektiven sind. Also es sind ein bisschen mehr, aber es fühlt sich immer an wie drei Kameraperspektiven. Das heißt, du musst erstmal wahnsinnig viel Geld reinbuttern, um dieses Produkt besser darzustellen, mit all den Problemen, die damit kommen. Und das ist eben der Leistungsbereich. Da brauchst du wahnsinnig viel Geld für und aber musst auch wissen, wo wollen wir uns da eigentlich hin entwickeln. Ist es uns wichtig, dass der BVB zum Beispiel in der ersten Liga spielt? Oder ist es vielleicht wichtiger, dass SGS Essen weiter eine sehr gute Nachwuchsarbeit macht? Können Sie dir als Antwort nicht nennen. Sie wünschen Essen alles Gute und hoffen aber heimlich, dass Dortmund aufsteigt. Und das andere ist aber dann der Breitensport, wo du sagen musst, also so lange, wie ich immer noch höre, dass es Probleme gibt für Mädchen, Vereine zu finden, auf dem Land vor allem, so lange, wie ich immer noch höre, dass die auf schlechten Plätzen trainieren, immer manchmal gar keine Plätze zum Trainieren haben. So lange brauche ich persönlich gar nichts von Nachwuchsleistungszentren hören. Dann würde ich sagen, nehmt bitte alles Geld und steckt es da rein in die Basis und helft den Vereinen auf dem Dorf. Da gibt es nämlich auch schon welche, die eigentlich viel weiter gerne sein würden, wo es aber eben auch am Geld steckt. Ich glaube, das sind so die zwei Säulen. Aber bei beiden, glaube ich, gibt es nicht so wirklich eine Orientierung.
Aber da sind wir auch mitten in einer ganz großen gesamtgesellschaftlichen Debatte, weil wenn ich jetzt mal bei dem breiten Sportpunkt wieder ansetze, dann bist du auch schnell wieder beim Ehrenamt, bei Trainerinnen und Trainern. Wer steht da eigentlich auf dem Platz und packt sich jetzt diese ganzen jungen Mädchen, die jetzt ja auch in großer Zahl in die Vereine eintreten und sorgt dafür, dass die Begeisterung fortgesetzt wird und dass man irgendwie auch Begeisterung für den Sport an sich entwickelt. Ob das dann am Ende auf einem Leistungsniveau endet oder nicht, sei ja nochmal dahingestellt. Aber diese Freude an Bewegung zu vermitteln und zu erhalten, ist eine Debatte, die wir seit Jahren hier führen und die vielleicht mal halbherzig mit irgendwelchen Kampagnen gefördert wird, aber nicht wirklich so, dass viele Menschen dahinter stehen und sich auch dafür einsetzen. Und das andere, was die finanzielle Unterstützung betrifft, ist eine Frage, die man abseits des Männerfußballs ja auch auf die ganzen olympischen Sportarten projizieren kann, was wir uns alle 2 bis 4 Jahre bei olympischen Sommer- und Winterspielen anhören können, was stark kritisiert wird, wo aber auch politische Handlungsfähigkeit eigentlich gleich null gegeben ist.
Und es ist eben dann doch relevant, wie es an der Spitze aussieht, um in die Breite hineinzuwirken. Also auch dieses Turnier wird jetzt dann wieder eine Auswirkung haben. Und ich glaube, so könnten wir jetzt dann quasi wieder zurückkommen zum Turnierfazit. Und das würde aber ja sehr wahrscheinlich wieder eine positive Auswirkung sein, durch eben vor allem dieses Spiel gegen Frankreich. So irre, wie sich das anhört, aber letztlich waren es 120 Minuten und ein paar sehr, sehr schöne Paraden von Ann-Kathrin Berger, die eben positives Meme-Potenzial geschöpft haben aus diesem Team. Und sich damit auch der Tenor der Berichterstattung gedreht hat, der logischerweise nach dem Schwedenspiel noch ein komplett anderer war. Also bevor wir gleich unsere Awards für dieses Spiel vergeben und vielleicht noch dann ganz kurz noch 2 Worte zu Spanien sagen, die kamen jetzt ein bisschen zu kurz, aber dann kamen, dass du mal dein Turnierfazit ziehen, wenn du jetzt von Vorrunde bis jetzt blickst, welche Note würdest du denn dem deutschen Team geben?
Oh, in den Schulnoten oder? Mhm. Boah, das ist jetzt gemein. Ich würde mal so eine 3+ geben, glaube ich. Mhm. Also am Anfang, muss ich sagen, fand ich es echt nicht überzeugend. Also das war eigentlich, oder hat sich so ein bisschen durch die komplette Gruppenphase gezogen. Da fand ich, gab es eigentlich in jedem Spiel sehr, sehr viele Schwächen. Ja, da hat man dann gegen Polen und Dänemark zwar gewonnen, aber was jetzt auch nicht wirklich überzeugend war. Das Schwedenspiel haben wir schon drüber gesprochen. Das war auch nicht das Gelbe vom Ei. Das hat sehr, sehr viele Schwächen offenbart. Und dann muss ich aber sagen, irgendwie ab den Knockout-Spielen fand ich schon, dass man einen deutlichen Shift gemerkt hat in der Mannschaft. Und würde man jetzt die Spiele alleine beachten, würde ich da auch eine gute Note geben. Aber so in Kombination mit der Gruppenphase würde ich sagen, es war so ein, ja, eher durchwachsenes Turnier, das aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht hat zum Zuschauen. Auch die Deutschlandspiele, die sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, einfach auch aufgrund dessen, wie sie sich in jedes Spiel reingekämpft haben, wie sie immer ja alles gegeben haben, das kam schon auch an. Also das hat man auch gemerkt, dass sie wirklich wollen, und das hat einen dann auch sehr überzeugt. Aber wie gesagt, die Mentalität hat zwar gestimmt, aber spielerisch hat es mich jetzt irgendwie nicht vom Hocker gerissen. Also ich fand, da haben andere Mannschaften ja einfach deutlich überzeugender gespielt. Und ich finde grundsätzlich, dass jetzt das Ausscheiden im Halbfinale auch schon gerecht ist, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Spiele davor abgelaufen sind. Also hätte ich nach der Gruppenphase ehrlich nicht gedacht, dass man es dann auch noch gegen Spanien in die Verlängerung schafft.
Chantal, welche Note gibt's von dir?
Also von der Mentalität, vom Spirit der Mannschaft und generell jetzt wieder so vom ganzen Mannschaftsgefüge, was man mitbekommen hat, müsste man eigentlich mindestens eine 2 geben. Aber in Anbetracht der spielerischen Qualität, so wie Carmen das gerade auch schon argumentiert hat, bin ich bei einer glatten 3 insgesamt. Mhm.
Dann bin ich sogar der Positivste. Ich hätte ihnen eine 2- gegeben, weil ich eben finde, aus den Umständen, mit den vielen Verletzungen hat man wirklich sehr, sehr viel gemacht. Also diese Verletzungsmisere, und mich würde schon interessieren, wie sehr zum Beispiel Rebecca Knaack auch in diesem Halbfinale noch angeschlagen war. Die wurde ja behandelt in der 27. Minute und ist deutlich zusammengezuckt, hat man in der einen Einstellung gesehen, als ihr Knie betastet wurde, wurde dann getaped. Also ob die so wirklich bei 100% war, wer weiß das schon. Umso beeindruckender, was man da hinten durchgezogen hat. Und eben auch Wamsa und Kett, die wirklich in der ersten Hälfte Probleme hatten, die sich dann aber so gut reingearbeitet haben in dieses Spiel. Deswegen wäre ich bei einer 2- gewesen, weil über die Vorrunde komme ich auch nicht hinweg. Aber ich habe auch schon genug hier kritisiert im Rasenfunk. Das muss jetzt nicht nochmal sein. Ganz kurz dann aber noch ein Wort zu Spanien, bevor wir unsere Awards vergeben. Wir haben es ja jetzt schon rausgearbeitet, das war kein unverdienter Sieg und die Favoritinnen haben sich durchgesetzt. Es war vielleicht ein bisschen enger, als Spanien sich das erhofft hätte, also sicher war es enger, als man es sich erhofft hätte, aber vielleicht auch, als es erwartbar gewesen wäre. Aber Carmen, wie blickst du denn jetzt dann auf Spanien als Gegner von England, so aus neutraler Perspektive, vielleicht auch von der Geschichte her ja vielleicht das beste Finale, das man sich wünschen könnte, wenn man sich mal kurz aus der deutschen Brille löst?
Oh, puh, ich muss sagen, ich bin jetzt, wenn man so viel aufs Finale blickt, kein Fan von England gewesen in diesem Turnier. Mhm. Dass Spanien im Finale steht, finde ich auf jeden Fall schon verdient. Ich fand aber auch nicht, dass die bisher irgendwie Bäume ausgerissen hätten. Also haben sich gut durch die Gruppe gespielt, haben das gemacht, was von ihnen erwartet wurde, klar. Aber haben sich jetzt auch gegen, oder vielleicht auch andersrum, die Schweiz hat es gegen sie gut gemacht, aber sie haben sich schon noch gegen die Schweiz schwer getan. Und ich fand, dass jetzt das Spiel gegen Deutschland hat dann schon nochmal gezeigt, dass da einfach so unfassbar viel individuelle Klasse auf dem Platz steht, das einfach die anderen Nationen nicht haben. Wo ich mir aber auch dachte, was vielleicht auch daran liegen mag, dass einfach, ich glaube, 7 von 11 Spielerinnen bei Barcelona spielen. Die haben einfach eine unfassbare Eingespieltheit. Die kennen sich, die da auf dem Platz stehen. Die wissen, wie sie zusammenspielen sollen. Das haben halt andere Nationen in der Breite oder in der Masse so nicht. Und das kann dann halt auch noch den Unterschied machen. Mhm. Und dann hat man natürlich Spielerinnen wie Aitana oder Alexia, die dann halt einfach mit individuellen Aktionen immer mal den Unterschied machen können. Deswegen Spanien auf jeden Fall verdient im Finale. Über England kann man sich streiten. Ich hätte gern Italien gesehen, hat mir ein bisschen ins Herz gebrochen gestern. Aber ich denke auf jeden Fall, ja, auch bei England von der individuellen Qualität her auf allen Positionen sind es, glaube ich, schon die 2 besten Mannschaften, die da aufeinandertreffen aktuell in Europa.
Chantal?
Ich bin wirklich gespannt, wie intensiv die Zweikämpfe werden im Finale, weil ich Spanien heute echt giftig fand. Ich weiß nicht, ob sie es auch ein bisschen gemacht haben, um Deutschland womöglich zu provozieren, um noch eine weitere Karte auszulösen. Aber auch wie Esther so die deutsche Abwehr beackert hat, das fand ich schon interessant. Mhm. Und die fand ich wirklich sehr auffällig. Dann auch die eingewechselte Parayuelo hat mir gut gefallen heute. Klar, Patri Aitana auch. Puteas fand ich bisschen blass, ehrlicherweise. Aber insgesamt glaube ich, dass Spanien das WM-Finale quasi wiederholen wird und sich auch zum Europameistertitel schießt.
Vorbei ist es erst, wenn auch die Einwechslung von England keine Wirkung hatten. Das haben wir aus diesem bisherigen Turnierverlauf gelernt. Dann lasst uns noch unsere Awards für dieses Halbfinale vergeben. Also MVP, Unsung Heroine und Moment des Spiels. Carmen, wenn du magst, dann darfst du beginnen. Wer ist denn dein MVP dieses Halbfinals?
Ich habe mich für Patri entschieden. Mhm. Wir haben jetzt nicht so viel über Spanien gesprochen, aber ich fand generell, dass sie einfach ein super Turnier spielt. Ich finde, ja, man hat jetzt auch heute auch wieder gesehen, also sie weiß einfach irgendwie für alle ja, Situation in der Lösung. Also egal, wie viele Spielerinnen vor ihr stehen, sie weiß dann trotzdem noch, wie man den Ball irgendwie da durchbringt, wie man sich auch clever bewegt. Also wenn man sich einfach nur mal auf sie konzentriert und sie anschaut, die Laufwege, die sie macht, ist schon beeindruckend. Ich finde, die geht immer ein bisschen unter neben Bonmati und Puteas, aber ja, auch ich finde einfach, das ist mit die beste Mittelfeldspielerin, die da gerade bei dem Turnier spielt, meiner Meinung nach.
Ich hätte sie gern zugestellt gesehen, aber gut, da wiederhole ich etwas, was ich vorhin gesagt habe. Chantal, wer ist deine MVP?
Ja, ich, um mal was anderes zu sagen, werfe jetzt nochmal Katakoll rein, weil wie sie diesen Schuss von Bühl da mit beiden Händen rausfischt, das war schon relativ stark, zumal man sich auch arg hätte verschätzen können bei der Bogenlampe. Insofern hat sie auch trotz der wenigen Chancen, die es gab, für einen sicheren Rückhalt gesorgt. Und setzt so ein bisschen die starke Leistung der Torhüterin generell fort.
Das ist allerdings wahr. Okay, dann muss ich jetzt eine deutsche Spielerin nehmen, ansonsten wird das hier zu einseitig. Es gibt natürlich gar nichts zu motzen an dem, was ich gesagt habe. Ich würde dann Sophia Kleinhane nominieren, weil die wirklich hinten raus, als es enger wurde, ein fantastisches Spiel gemacht hat und letztlich ja auch in der Aktion, in der sie sich verletzt, das war quasi sinnbildlich für sie in diesem Spiel. Sie holt da alles raus aus diesem Ausfallschritt, um irgendwie den Ball noch von Parayuelo wegzubekommen. Die wäre nämlich sonst einfach durch gewesen und vor Ann-Kathrin Berger und dabei verletzt sie sich. Und mit der ganzen Vorgeschichte, dass sie eben nicht viel Spielzeit bekommen hat von Christian Wück, dass sie eben ganz offensichtlich nicht für das A-Team nominiert war, dass sie jetzt auf zwei unterschiedlichen Positionen gespielt hat, rechts und jetzt innen, würde ich sagen, meine MVP dieses Spiels so stellvertretend für viele andere da hinten drin, die eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Aber das haben wir ja schon vorhin angesprochen. Dann, Carmen, haben wir noch die Unsung Heroines, das heißt die Spielerinnen, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar gelaufen sein könnten, wenn man nicht so genau hingeguckt hat wie du. Wer ist es denn?
Oh, ob sie so richtig unter dem Radar ist, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt für Carlota Wamser entschieden, weil, also ich hätte sie vielleicht auch als MVP genommen, aber habe mich jetzt auch in der Kategorie für sie entschieden, weil ich finde einfach auch grundsätzlich mental nach so einer roten Karte, sich dann wieder da auf den Platz zu stellen in so jungen Jahren und dann trotzdem wieder so eine Leistung abzuliefern. Also ich glaube, sie hat ja Pina irgendwie in der ersten Halbzeit komplett in der Tasche, also von der hat man ja nicht viel gesehen. Und dann auch am Ende ist sie nochmal deutlich offensiver geworden, was ich mir vielleicht auch ein bisschen eher schon gewünscht hätte. Aber ja, fand ich halt wieder ein Spiel gemacht, wo es wenig zu meckern gibt und ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Aber wirklich, Chantal?
Ich vervollständige mit der anderen Seite und nehme Cat, auch wenn ich sie schon ein bisschen kritisiert habe, aber nach einer relativ schwachen Anfangsphase hat sie sich wieder echt toll ins Spiel reingekämpft, hat da auch viele Bälle weggehauen und ich möchte mal sagen, 5. Länderspiel heute, also kann man schon mal seinen Hut ziehen und die gute Frau ein bisschen besingen.
Aber wirklich. Ich würde auf spanischer Seite Maria Mendez hier einmal kurz erwähnt haben wollen. Die musste ja einspringen für die gelb gesperrte Alexandre. Haben wir es gemerkt? Nee, hat alles richtig gemacht. Also das ist schon irre, dass das quasi die Definition einer Unsung Heroine Aber ich glaube, dann würde ich auch bei Deutschland bleiben, einfach weil es interessanter ist, und würde tatsächlich Rebecca Knaack nominieren, auch wenn so komplett unbesungen jetzt auch keine der Spielerinnen auch jetzt hier bei uns in der Sendung geblieben ist, aber eben mit dieser Verletzung, ich glaube, sie musste sich da wirklich durchbeißen. Hoffentlich hat sie damit ihre Gesundheit nicht zu sehr aufs Spiel gesetzt. Das hat man ja immer nicht so im Blick mit Adrenalin und so weiter und so fort. Aber die hat echt ein sehr gutes Spiel gemacht. Und wie sie da in der 120. noch bei der leider völlig verunglückten Flanke von Jule Brand, wie sie da noch den Sprint durchgezogen hat und quasi vorderste Stürmerin eigentlich gewesen wäre bei dieser Flanke, das war schon nicht so schlecht. Deswegen ist sie meine Unsung Heroine, weil ich das halt auch nicht erwartet hätte in dieser Art und Weise. Sehr, sehr gutes Turnier. Und dann die Momente des Spiels. Carmen, was ist es bei dir geworden?
Da habe ich mich diesmal, also ich konnte nicht um sie rumkommen, deswegen habe ich mich für die Parade von Berger gegen Esther González entschieden, wo sie dann noch ihre Arme letzte Minute hochreißt. Ja, Berger, bis auf das Spiel gegen Schweden vielleicht, ein super Turnier gespielt. Und genau deswegen mein Moment des Spieltags.
Sehr früh im Spiel war das schon, aber im Grunde auch die erste richtig große Chance für Spanien. Chantal, was ist es bei dir geworden?
Ich nehme den Freistoß von Bühl, weil ich ehrlicherweise überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass sie den so scharf aufs Tor bringt, nach den verunglückten Ecken und Freistößen zuvor. Und es war so ein Moment, wo man nochmal dachte, okay, geil, jetzt könnte nämlich noch was gehen. Und wo das Spiel nochmal so eine kleine Wendung hätte nehmen können.
Ja, und eine solche Szene habe ich mir auch ausgewählt. Ich nehme den Schuss von Carlotta Wamser nach der Chance von Clara Bühl. Das hätte es sein können. Das war auch einfach gut pariert von Kata Koll, muss man sagen. Das war ja bei Adjemang bei England die Tunnel-2-Spielerin mit ihrem Schuss. Bei Carlotta Wamser geht er eben dann auf Kata Koll, die allerdings wirklich sehr, sehr schnell wieder in ihrem Eck war. Und das wäre die Chance gewesen. Dann wäre Deutschland durch gewesen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann genau diese, ach ja, in der 94. Minute war das, also quasi in der 4. Minute der Nachspielzeit, die dann kurz darauf auch vorbei war. Das wäre der goldene Schuss ins Finale gewesen, aber das ist im Fußball, manchmal ist er auch nicht drin. Und man kann es ja auch positiv aus Katakoll-Sicht sehen. Du hast es ja schon angesprochen, Chantal. Die hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, obwohl sie ja gar nicht fit in dieses Turnier reingegangen ist. Darf man ja auch nicht vergessen. Ihr zwei, jetzt haben wir kurz vor eins. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch an einem Mittwoch bzw. Donnerstag dafür die Zeit genommen habt. Chantal Ranke vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, danke dir, liebe Chantal, dass du so oft mit dabei warst bei dieser Image. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
Danke dir, ja, mich auch sehr. Vielen Dank nochmal.
Ja, jederzeit wieder, und das gilt natürlich auch für Carmen Stadelmann von 90min.de. Danke dir, liebe Carmen, für deine Zeit und Geduld bei allen Neuversuchen, diese Sendung zu starten. Danke dir.
Hatte dann noch geklappt. Danke auch. Danke euch.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Es geht noch weiter hier im Rasenfunk mit den EM-Sendungen. Wir werden natürlich nach dem Finale noch eine Sendung veröffentlichen. Es wird auch noch einen EM-Rückblick geben. Der kommt dann wahrscheinlich Montagabend irgendwann, oder sagen wir erst in der Nacht auf Dienstag, kommt er wahrscheinlich raus. Und eventuell auch nochmal eine eigene Sendung zu Deutschland. Das muss ich mal noch überlegen. Da würde ich auch sehr gerne Feedback von euch haben, wie ihr jetzt auch diese Sendung hier fandet, unter mitmachen.rasenfunk.de. Am allerliebsten aber gerne auch hier unter dem YouTube-Video oder wo ihr immer euer Feedback loswerden wollt, auch zu den generellen Fragen, die wir aufgeworfen haben. Gebt mir gerne auch Feedback dazu, ob ihr gerne nochmal eine tiefere Aufarbeitung dieses Turniers aus DFB-Sicht haben wollt. Ansonsten kann ich auch noch darauf hinweisen, ich werde es in den Shownotes verlinken, es gibt ein Ergebnis unserer HörerInnenbefragung. Fast 2400 von euch haben mitgemacht. Allein die Freitextantworten auf das letzte Feld, was möchtest du uns noch sagen, hat irgendwie 70 DIN A4 Seiten und 210.000 Zeichen Text. Das habe ich noch nicht komplett gelesen, aber den Rest, den haben wir ausgewertet, und das könnt ihr im Forum nachlesen. Vielen Dank für eure Unterstützung in der HörerInnenbefragung und natürlich auch für eure Unterstützung generell, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall-, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie das geht, erfahrt ihr auf rasenfunk.de, da einfach auf den Unterstützen-Button klicken, und dann könnt ihr uns einen Betrag eurer Wahl zukommen lassen, und damit finanzieren wir alles, was wir hier tun, inklusive kleiner Gästehonorare. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Quedelinho, Friedhelm, Rasenfunkel, bei Mike F., bei Ole Loves the BVB. Na, der wird vorhin nochmal anders ihn gehört haben, als ich über Dortmund gesprochen habe. Bei Pass und bei Thomas 1848. Sie alle unterstützen uns schon seit 2023 und 2024. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank auch an alle anderen, die uns schon unterstützt haben. Und vielleicht nehmt ihr ja eine Sendung wie diese hier zum Anlass, uns zu unterstützen. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein gutes Restturnier. Gebt uns Feedback, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.